wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Tag 5 bei den US Open ist beendet. Es gab einige sehr, sehr interessante Ergebnisse. Es gab nicht das ganz große Match, was wir am heutigen Tag erlebt haben, aber wir haben insgesamt einen sehr unterhaltsamen Tag erlebt. Herzlich willkommen zum neuen Breakfast at Flushing hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei. Philipp Joubert, hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, es war eher ein runder Tag. Kein Tag, der diese ganz großen Höhepunkte hatte, sondern eher ein runder Tag.
Ja, keiner, bei dem irgendein Match jetzt für ewig in Erinnerung bleiben wird, obwohl wir jetzt zum Tagesende noch Daniil Medvedev gegen Feliciano Lopez gesehen haben, was sehr unterhaltsam war, aber eben nicht das eine herausragende Match, aber dafür würde ich sagen, 16 ziemlich gute Matches.
Wir haben unter anderem den Durchbruch erlebt, den Durchbruch von Dominik Köpfer, und über das Spiel müssen wir als Erstes sprechen. Wir können gar nicht groß über das Spiel sprechen, weil, wir erklären es gleich, es gab einen Stromausfall und so richtig viel von dem Match war gar nicht zu sehen. Wir können allerdings sagen, dass Dominik Köpfer sich hier durch die Qualifikation durchgespielt hat und hier gegen Nicolas Basilashvili die große Sensation geschafft hat und in 4 Sätzen gewonnen hat und seit heute unter den Top 100 in der Weltrangliste steht und in den nächsten Grand Slams höchstwahrscheinlich im Hauptfeld dann dabei sein wird. Dominik Köpfer ja mit einer tollen Leistung. Er hatte ja schon in der ersten Runde gegen Jaume Munar gewonnen, dann gegen Riley Opelka, jetzt gegen Nicolas Basilashvili. Das ist nicht die Creme de la Creme der Spieler, aber Nicolas Basilashvili ist schon Top 20 Spieler, aber es sind alles unangenehme Spieler gewesen und vor allen Dingen, es sind 3 verschiedene Spielertypen gewesen und mit allen hat es Köpfer aufgenommen und alle hat Köpfer am Ende geknackt.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, mit den unterschiedlichen Typen, und das ist, was heraussticht. Jaume Munar, wirklich eher ein Defensivspieler, jemand, der schon Tempo machen kann, aber eben primär aus der Defensive, kommt dann Opelka, klar, da sticht der Aufschlag heraus, und Basilashvili ist ein absoluter Hop- oder Top-Selbstbewusstseinsspieler, der von der Grundlinie irres Tempo gehen kann, aber auch in sich zusammenfallen kann. Und das war ja heute zu sehen in dem Köpfer-Match. Du hast schon angesprochen, es war ein bisschen kurios. Zwischendrin war der Strom ausgefallen in New York, der Stream war weg. Eurosport hat es dann geschafft, mit so einer Encore-Kamera das so ein bisschen aufzunehmen und nachher dann das Scoreboard abzufilmen. Aber zumindest Teile des Matches waren eher nicht so richtig zu sehen. Aber was zu sehen war, war beeindruckend von Köpfer. Gerade die ersten beiden Sätze. Da war er, würde ich sagen, der marginal bessere Spieler, hatte, glaube ich, am Ende des Tiebreaks vom zweiten Satz, nachdem er die ersten beiden Sätze gewonnen hatte, aber nur 3 oder 4 Punkte mehr gemacht. Und so hat sich das auch angefühlt. Da ist ein ganz, ganz enges Match, in dem Basilashvili immer so eigentlich an der Kante war, das irgendwie an sich zu reißen, aber dann eben doch ein bisschen unruhig wurde oder halt so diese klassischen Basilashvili-Fehler gemacht hat, wo er einfach ein bisschen zu viel draufgehauen hat, zu viel Risiko gegangen ist. Und Köpfer hat es klug gemacht, hat den Ball drin gehalten, hat geschaut, wo er seine Winner unterbringen kann. Und im 4. Satz war das dann wirklich ziemlich souverän. Da hatte Basilashvili seinen Pulver verschossen und dann hat er das ganz schnell nach Hause gebracht und von daher auch in der Gesamtheit dieser Siege, die er eben hingelegt hat, wirklich eine beeindruckende Leistung.
Köpfer hat insgesamt eine sehr bemerkenswerte Lebensgeschichte, hat bis 16 Jahre alt, hat er mehrere Sportarten gemacht, dann hat er bei den deutschen Meisterschaften, hat er ein Durchbruchsjahr gehabt in seiner Altersklasse und dann hat er gesagt, doch komm, versuchen wir es mal. Dann ist er aufs College gegangen, hatte das erste Jahr kaum Erfolg und hat sich dann reingespielt und ist dann ein sehr wettkampfharter College-Spieler geworden. Und das ist ja so eine Geschichte, die wir in den letzten 10, 15, 20 Jahren immer häufiger erleben, dass wir College-Spieler erleben, die etwas später auf die Tour kommen, dann eine etwas längere Karriere haben, aber gute Karrieren haben. John Isner, Steve Johnson, you name it, diese Leute. Benjamin Becker auch als gutes deutsches Beispiel dann auch dafür. Und Köpfer hat sich jetzt hier wirklich durchgebissen durch die Touren dann ja auch, über die Future-Turniere, dann die Challenger. Dann hatte er dieses Erweckungserlebnis quasi bei diesem Vorbereitungsturnier in Wimbledon, als er damals das Turnier gewann in Ilkley, damit eine Wildcard bekommen hatte für Wimbledon, dort die 2. Runde erreicht hatte. Und das hat ihm ja anscheinend so viel Selbstvertrauen gegeben, dass er es jetzt mit den ganz Großen aufnehmen kann.
Also die Frage, was wäre ohne das Resultat passiert?
Ja.
Denn da war ja eigentlich schon Matchball hinten und da hat Dennis Novak das Match noch hergegeben und eben es war Köpfer, der das gewonnen hat, der diese Wildcard bekommen hat, der damit eben auch viel Geld bekommen hat. Da haben wir während Wimbledon drüber gesprochen. Dadurch, dass er dort die zweite Runde erreicht hat, war er quasi in der Lage, sich erstmal finanziell sicher aufzustellen für die nächsten Monate, auch seinen Trainer Ryan Williams mitzunehmen. Und dort hat er das Geld gemacht, hier hat er die Punkte gemacht und so hat er das wirklich perfekt für sich genutzt. Und wenn er das jetzt klug anstellt, dann kann er wahrscheinlich wirklich innerhalb der nächsten 12 Monate sich so etablieren auf der Tour, dass er irgendwo, ja, sagen wir, um Platz 60, 70, 80 sich festsetzen kann. Das muss nicht immer klappen, haben wir bei Maximilian Matra gesehen, kann aber klappen, haben wir zum Beispiel bei Benjamin Becker gesehen, der wirklich 2, 3 sehr gute Phasen in seiner Karriere hatte, der gute und große Resultate dafür genutzt hat, um sich wirklich als Profi in den Top 100 zu etablieren.
Dominik Köpfer steht also im Achtelfinale und wird dort auf Daniil Medvedev treffen. Und der hat jetzt gerade eben, als wir angefangen haben aufzunehmen, sein Match gegen Feliciano Lopez beendet. Und er hat es auf eine sehr bemerkenswerte Art und Weise beendet. Er hat das Spiel gegen Lopez gewonnen. Es war ein hochunterhaltsames Spiel, aber er hat sich während des Matches mit dem Publikum angelegt. Und als er jetzt gerade eben gefeiert hat, hat er die Buß auf sich niederprasseln lassen und die Stinkefinger sich entgegenzeigen lassen. Er selber hat den Zuschauern schon heute einen Stinkefinger gezeigt. Das war mal wieder die ganz alte Version von Daniil Medvedev, aber der hat sich durchgesetzt in einem wirklich hochunterhaltsamen Spiel gegen Feliciano Lopez und ist natürlich der Favorit gegen Dominik Köpfer. Aber wir können sagen, dass Köpfer sehr viel Support haben wird übermorgen im Spiel gegen Medvedev.
Ja, wenn die anderen Zuschauer das mitbekommen, auf jeden Fall. Man kann davon ausgehen, dass sie es mitbekommen werden. Situation war ein bisschen unübersichtlich. Er hatte sich im ersten Satz noch angelegt mit einem Ballkind. Er war da ziemlich unfreundlich gewesen von dem, was ich mitbekommen habe. Das fanden die Zuschauer nicht gut. Und dann hat er sich mit dem Schiedsrichter zwischendrin angelegt, hat seinen Schläger beim Platz geworfen. Das hatte Stan Wawrinka heute auch schon gemacht. Beide haben da nicht direkt eine Verwarnung für bekommen. Er hat dann aber angefangen zu schimpfen. Wieder fand das Publikum das nicht gut. Dann hat er einen Finger quasi seitlich vom Kopf gezeigt, den man so auslegen musste, dass er den in Richtung entweder vom Publikum oder Schiedsrichter gezeigt hat. Das wurde dann auf der Videoleinwand gezeigt, überraschenderweise. Das haben die Zuschauer dann gesehen, haben ihn damit Buß eingedeckt. Und so ging das dann das ganze Match fort. Aber er hat sich nicht wirklich abhalten lassen von seinem Spiel. Und Lopez hat es halt sehr gut gemacht. Und dafür muss man dann sagen, hat Medvedev da eine richtig gute Leistung entgegengehalten. Und er hatte ja körperliche Schwächen gezeigt in der letzten Runde. Das wirkte heute nicht mehr so. Und so geht er dann natürlich wirklich als klarer Favorit gegen Köpfer ins Achtelfinale. Und ja, in diesem Viertel sind jetzt noch über Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Daniil Medvedev und Dominik Köpfer. Das ist doch mal eine illustre Runde.
Das ist eine schöne Gesellschaft, in der Dominik Köpfer sich jetzt aufhält. Daniil Medvedev hat es im On-Court-Interview, genießt das immer noch und provoziert auch weiterhin die Zuschauer und die lassen sich natürlich sehr dankbar darauf ein. Und Daniil Medvedev, ja, er macht im Moment wirklich alles, um das Publikum so ein bisschen gegen sich aufzubringen. Daniil Medvedev gegen Dominik Köpfer, das wird das Achtelfinale sein. Das zweite Achtelfinale wird ein Match sein, was wir schon 25 Mal auf ATP-Tour-Ebene gesehen haben, schon 7 Mal auf Grand-Slam-Ebene. Auf ATP-Ebene führt Novak Djokovic im Head-to-Head gegen Stan Wawrinka mit 20-5. Auf Grand-Slam-Turniere-Ebene ist es deutlich knapper. 4-3 steht es dort für Novak Djokovic. Und wir haben Djokovic gegen Wawrinka in den letzten Jahren so häufig gesehen mit Klassikern, mit wirklichen fantastischen Matches. Wenn man an dieses Australian Open zurückdenkt, wenn man auch an das US Open-Finale 2016 zurückdenkt, als Stan Wawrinka damals gewonnen hat. Wawrinka hat heute gegen einen müden, gegen einen völlig ausgelaugten Paolo Lorenzi mit 6-4, 7-6 und 7-6 gewonnen und hat dabei noch sehr viel Mühe gehabt. Lorenzi, der unglaublich tiefliegende Augen hatten, der so unfassbar müde aussah nach seinem 4 Stunden 43-Kampf gestern gegen Miomir Kecmanovic, zeigte sich wehrhaft in allen Facetten, aber Wawrinka setzte sich durch in 3 Sätzen. Da hatte Wawrinka, glaube ich, mehr Mühe, als ihm selber lieb war.
Ja, aber es war auch ein Match, was nicht unbedingt in Gefahr war. Es war wirklich einfach ein Lorenzi, der gezeigt hat, wie er sich hier gespielt hat in diese in diese dritte Runde und wir hatten gestern angemerkt, dass er zum Beispiel zwischendrin ein sehr gutes Match hier mal gegen Andy Murray hatte und er ist schon ein kompetenter Spieler, auch wenn er natürlich immer ein bisschen quirky aussieht mit seiner Aufschlagsbewegung, mit seiner ganzen Art, aber er hat sich einfach gut verkauft und hat sich komplett dagegen gestemmt, so ein bisschen wie so ein Marathonläufer, der noch die letzten 5 Kilometer durchbeißt, auch wenn er weiß, ja, die große Zeit wird es jetzt nicht. Und Wawrinka hat es gut gemacht, hat jetzt aber auch nicht die Form gezeigt, wo man jetzt denken würde, er schlägt jetzt Djokovic, der da in Topform kommt. Aber hinter Djokovic steht natürlich ein großes Fragezeichen.
Novak Djokovic hat heute gewonnen gegen Dennis Cutler. Aber der ganze Tag über war eigentlich überschattet davon, dass man sich gefragt hat, was ist mit Novak Djokovic los? Er hat immer wieder sein Training nach hinten verschoben, hat dann während der Night Session auch noch ein bisschen noch trainiert. Und vor dem Match gibt es ja bei ESPN, gibt es so ein bisschen On-Court-Interviews vor dem Match. Und da hat ihn Brett Haber gefragt, ja, wie geht's denn der Schulter? Und er sagte, lass uns nach dem Match über die Schulter sprechen. Ich möchte jetzt erstmal spielen. Djokovic hat selber sehr gut gespielt während des Matches, hat Dennis Cutler überhaupt keine Chance gelassen, 6-3, 6-4, 6-2 und hat hinterher gesagt, am erleichtertsten sei er darüber, dass er fast schmerzfrei hatte spielen können. Das war die große Frage, ob Novak Djokovic würde antreten können, ob er würde schmerzfrei spielen können. Er konnte fast schmerzfrei spielen und er sah sehr, sehr erleichtert hinterher aus.
Ja, jetzt natürlich die große Frage, was passiert mit seiner Schulter im Match gegen Wawrinka? Also wir wissen mittlerweile, es ist wirklich die linke Schulter und die linke Schulter braucht er natürlich für seine beidhändige Rückhand als Support. Und als er vor dem Match trainiert hatte, wie gesagt, das Training immer weiter nach hinten verschoben und mehrere Reporter und Reporterinnen waren da schon hinterher, wann kommt er denn, irgendwann kam er. Hat dann ein eher durchschnittliches Training wohl hingelegt, wo er sich erst versucht hat, dran zu gewöhnen, eben an die Rückhand. Dann kam das Match und hatte die ersten paar Spiele versucht, relativ viel Slice zu spielen, hat ein paar Mal Topspin-Bälle drin gehabt, die waren jetzt auch nicht so richtig gut, hat dann aber so irgendwann Mitte des ersten Satzes das gefunden, was er mit der Rückhand machen wollte. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn dort Wawrinka steht und nicht Cutler und wenn Wawrinka mit voll Karacho auf die Rückhand drauf geht, schmerzt irgendwann die Schulter, schafft er das? Wawrinka hat hier auf jeden Fall einen Plan, wie er vorgehen kann. Ob der am Ende erfolgreich ist, weiß man nicht, aber der Plan ist ziemlich offensichtlich.
Der Plan muss offensichtlich sein für Stan Wawrinka. Ist Stan Wawrinka in der Form, einen etwas angeschlagenen Novak Djokovic zu besiegen? Das ist die Frage, die ich mir stelle, weil so richtig souverän fand ich jetzt Wawrinka in seinen ersten 3 Duellen nicht. Jannik Sinner hat er ja weggearbeitet. Jeremy Chardy ist ein gefährlicher Gegner, auch den hat er in 4 Sätzen weggearbeitet. Gegen Paolo Lorenzi fand ich, war er nicht so überzeugend. Das ist meine große Frage, die ich habe. Kann Stan Wawrinka Novak Djokovic so einen Kampf anbieten, wie in den letzten Jahren, wie in den letzten Grand-Slam-Duellen?
Es wäre zumindest eine Ausnahme von dem, was wir nach seinen Verletzungen gesehen haben. Er ist ja vor 1,5 Jahren zurückgekommen von längerer Verletzungspause und hat nie so ganz an den alten Wawrinka angeschlossen vom Leistungslevel her. Und es wäre jetzt schon ein Sprung, das zu schaffen. Er müsste über dem spielen, was wir in den letzten 1,5 Jahren von ihm gesehen haben. Möglich ist es, aber Djokovic für mich schon auch der Favoriten im Match.
Novak Djokovic gegen Stan Wawrinka. Eins nochmal gerade zu Danil Medvedev. Der hat jetzt gerade im Interview eben gesagt, Mensch, Leute, ich hatte Krämpfe, aber die ganze Energie, die ihr mir gegeben habt mit euren Boost, die hat mir mehr Energie gegeben, um jetzt auch noch die nächsten Matches durchzustehen. Und wenn ihr einschlaft heute Nacht, dann wisst ihr, dass ich gewonnen habe wegen euch. Und es kamen immer mehr Buhrufe und das war wirklich eine erstaunliche Szene und ein erstaunliches Interview mit Danil Medvedev und dem On-Court-Interviewer. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, das nochmal nachzuschauen, tut es, bitte.
Djokovic hatte sich übrigens auch zwischendrin angelegt, noch mit Fans, schon als er trainiert hat. Da hat er einem Fan gesagt, der ihm dazwischen gebrüllt hat, dass sie sich nachher treffen werden. Und das war eine ziemlich offensichtliche Drohung. Und dann auch während des Matches hat er einem Zuschauer das F-Wort zugerufen, nachdem er ihn unterbrochen hatte. Also heute sehr viel Testosteron unterwegs im oberen Viertel.
Im oberen Viertel war sehr viel Testosteron unterwegs. Im zweiten Viertel waren eher die ruhigen Leute unterwegs, auch wenn wir Alex de Minaur da sehen werden. Aber Roger Federer hatte keine Probleme mit Dan Evans. 6-2, 6-2, 6-1, 80 Minuten. Der überzeugendste Auftritt bislang von Roger Federer in einem Spiel von 2 Spielern, die eigentlich einen ähnlichen Stil haben, auch wenn Roger Federer natürlich die weitaus größeren Erfolge hatte als Dan Evans. Aber Evans hatte man so ein bisschen was zugetraut in diesem Match. Aber Evans war überhaupt nicht in der Lage, überhaupt Gegenwehr zu leisten. Und hinterher hatte er sich beschwert, dass er gestern relativ spät gegen Luca Puig spielen musste und dann heute gleich oder gestern gleich als erstes um 18 Uhr deutscher Zeit dann antreten musste. Ich glaube, das Ergebnis hätte nicht deutlich anders ausgesehen, hätte Devin Evans noch 2 oder 3 Stunden mehr gehabt. Aber Roger Federer, können wir auf jeden Fall sagen, der hat sich jetzt so langsam eingegroovt.
Ja, der hat das Match gebraucht und wahrscheinlich dankend einfach mitgenommen. Und jetzt kriegt er natürlich Gegner, die ihm generell liegen. Und da muss man den Evans dann wohl auch mit einschließen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann hatte Federer ja auch eben angefragt, ob er das erste Match heute spielen könnte. Wenn dem so ist und wenn ihm dieser Wunsch quasi gegeben wurde oder erfüllt wurde, dann hat er das natürlich klug gemacht. Und ihm zu dem Match an sich kann man so viel nicht sagen, weil er das einfach super souverän gemacht hat und weil ein Evans ihm dann natürlich in gewisser Weise schon in die Stärken reinspielt. Ich habe gedacht, dass Federer in seiner jetzigen Form vielleicht straucheln könnte, aber das war nicht der Fall und jetzt kriegt er eine etwas größere Herausforderung in der nächsten Runde.
Er wird eine größere Herausforderung kriegen. Roger Federer so mit einem dieser typischen frühe erste, zweite Runde Grand Slam Ergebnis, wie man es früher von ihm kannte, 6-2, 6-2, 6-1. Er trifft jetzt auf David Goffin und der hat gegen Pablo Carreño Busta mit 7-6, 7-6 und 7-5 gewonnen. Und Pablo Carreño Busta wird sich wahrscheinlich auf dem gesamten Rückflug nach Spanien drüber ärgern, wie viele Chancen er ausgelassen hat. Er hatte insgesamt 9 Breakbälle gegen David Goffin, hatte zwischendurch Satzbälle im zweiten Satz, hätte das Match jederzeit drehen können. Aber Goffin hat in den ganz, ganz wichtigen Momenten hat er die Punkte gemacht und hat die Nerven bewahrt und hat dieses Match in 3 engen Sätzen in über 3 Stunden gewonnen und trifft jetzt auf Roger Federer und auf das Match dürfen wir uns sicherlich sehr freuen.
Ja, es ist ja auch eins, was wir schon bei der Auslosungsvorschau eingekringelt hatten. Falls Federer Probleme haben sollte, dass ihn Goffin dann auch herausfordern kann. Und Goffin hat natürlich in den bisherigen Duellen nicht so richtig gut gegen Federer ausgesehen, hat ihn einmal besiegt bei den World Tour Finals. Und dann bräuchte er wahrscheinlich auch eine ähnliche Konstellation. Und Federer, der eben nicht ganz auf der Höhe seines Schaffens ist und Goffin, der das extra Level abruft, möglich, dass das passiert. War eine gute Leistung heute von David Goffin, aber nach dem heutigen Match muss man natürlich auch so ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, okay, Federer geht da schon als relativ klarer Favorit rein.
Ja, David Goffin, wie gesagt, gegen Pablo Carreño Busta dann siegreich gewesen, 7-6, 7-6, 7-5 und Carreño Busta wird sich wirklich in den Hintern beißen, wie viele Chancen er da hat liegen lassen. Das letzte Achtelfinale, über was wir sprechen, ist das zwischen Grigor Dimitrov und Alex de Minaur. Und wer mir das vorher gesagt hätte, dass wir Dimitrov gegen de Minaur sehen werden, da hätte ich gesagt, boah, ja, vielleicht de Minaur, aber sicherlich nicht Grigor Dimitrov. Alex de Minaur hat es heute im 16. Duell in seiner Karriere geschafft, zum ersten Mal einen Top-20-Spieler zu besiegen. Er besiegte Kenny Chikorin nach einer guten Leistung, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3. Und trotzdem brauchte es auch so eine typische Nishikori-Leistung, die eher unerklärlich ist, wo er kaum Bälle getroffen hat, wo er sein Standardspiel nicht durchsetzen konnte und de Minaur hat ihn so ein bisschen überrollt. Ich konnte die Statistik erst gar nicht glauben, dass de Minaur zum ersten Mal gegen einen Top-20-Spieler gewonnen hat, aber immer ist irgendwo irgendwann das erste Mal.
Ja, und er ist natürlich jemand, den wir jetzt ungefähr seit 2 Jahren, 2,5 Jahren auf diesem Level kennen und er ist jemand, der sich in der Lage ist, so vielen Gegnern entgegenzustemmen und so viele Leute herauszufordern. Hier vor einem Jahr hat er das tolle Match gegen Marin Cilic gehabt. Ich glaube, es war auch der Freitag oder Samstagabend gewesen. Aber anscheinend war er eben bisher nicht in der Lage, diese Gegner zu schlagen. Hätte ich auch nicht unbedingt gedacht, dass er da sich einfach noch nie durchsetzen konnte. Und heute hat er sicherlich davon profitiert, dass Nishikori keinen guten Tag auf der Vorhand hatte. Man muss generell sagen, dass Nishikori keinen guten Sommer hatte und da wahrscheinlich auch äußerst unzufrieden sein wird mit dem, wie es seit Wimbledon gelaufen ist, aber dass de Minaur das ausnutzen kann, das ist natürlich schon eine feine Sache für ihn. Und er geht jetzt auch, würde ich sagen, als leichter Favorit in die nächste Runde.
Grigor Dimitrov steht in der im Achtelfinale und weiß vielleicht gar nicht so richtig, wie er das geschafft hat. Erste Runde gegen Andrea Seppi, die hatte er noch relativ souverän gewonnen. Dann hatte er dieses Walkover, weil Borna Coric nicht antreten konnte. Und jetzt traf er in der dritten Runde auf den Lucky Loser Kamil Majerschak, der vorher gegen Pablo Cuevas in 5 Sätzen gewonnen hatte. Dimitrov musste nicht seine allerbeste Leistung bringen, aber ihm wird das komplett egal sein, weil er hat mal wieder das Achtelfinale, die zweite Woche eines Grand Slams erreicht. Und nach den schlechten Nachrichten, die er im letzten Dreivierteljahr Jahr hatte, wo er kaum einen Ball getroffen hat, wo er sich dann auch von seinem Coach Dani Valverdu getrennt hat, wo er nicht so richtig in Tritt kommt, da wird er das sicherlich sehr genießen, dass er jetzt mal wieder in der zweiten Woche eines Grand Slam steht.
Ja, ungefähr so hat es nach dem Match auch kommuniziert. Er war dann relativ gefeiert worden von seinen Fans. Wir haben da auch noch ein GIF auf unserer Timeline. Das war ganz süß anzusehen. Und da hat er mal entweg gesagt, hey, ich weiß, dass ich mit sehr weit von oben entfernt bin, aber ich weiß auch, wie man nach oben kommt. Ich traue mir das zu, es nochmal hinzubekommen. Und da kann natürlich ein Achtelfinale, vielleicht sogar ein Viertelfinale allein schon punktemäßig sehr helfen, damit er vielleicht nochmal einen Neustart hinlegt und sich sagt, hey, bis Wimbledon nächstes Jahr bin ich wieder in den Top 20.
Wir werden sehen und wir werden natürlich darüber berichten bei Chip in Charge oder bei unseren Dailies, die wir dann ja auch in den nächsten Monaten dann haben. Wir machen dann ja auch wieder mit den Australian Open weiter mit unseren Dailies dort. Grigor Dimitrov gegen Alex de Minaur, David Goffin gegen Roger Federer, Daniel Medvedev gegen Dominik Köpfer und Stan Wawrinka gegen Novak Djokovic. 4 Achtelfinals, auf die wir uns sicherlich sehr freuen können. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann sprechen wir über die Damen. Und auch die Damen hatten einige sehr interessante Ergebnisse. Und wir haben 8 gesetzte Spielerinnen im Achtelfinale. Und das wird sicherlich ein Hauen und Stechen. Plus, wir haben den Split einer sehr erfolgreichen Spielerinnen-Trainer-Beziehung. Das besprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und unserem Daily Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
8 gesetzte Spielerinnen haben sich in der letzten Nacht durchgesetzt, beziehungsweise gestern Abend. Und wir haben jetzt ein Duell oder beziehungsweise wir haben 4 Duelle, auf die wir uns sicherlich sehr freuen können. Das erste Duell, über das wir uns im Achtelfinale freuen können, wird das von Elina Svitolina gegen Madison Keys sein. Beide haben in der Nacht gespielt und beide haben sich ihre Aufgaben relativ souverän entledigt. Elina Svitolina hatte gegen die gefährliche Diana Jastremska überhaupt keine Probleme und hat vielleicht ihre beste Leistung seit Monaten gezeigt bei diesem 6:2, 6:0. Sie trifft auf Madison Keys, die innerhalb von 3 Wochen zum zweiten Mal gegen Sofia Kenin gewonnen hat mit 6:3 und 7:5. Svitolina gegen Keys, ich könnte mir vorstellen, dass das ein richtiger Knaller werden kann.
Ja, sollte unterhaltsam werden. Die beiden haben ja hier auch schon bei den US Open gegeneinander gespielt. Ich glaube, ich ging damals ganz tief in die Nacht. Das hatte Keys dann gewonnen und es könnte ähnlich eng diesmal werden. Svitolina ja auch schon in der vorherigen Runde richtig gut gegen Venus Williams gespielt. Hier gegen Jastremska wieder ihre Stärken gezeigt. Einfach super athletisch, Bälle tief reinbekommen, Druck sehr hoch gehalten gegen Jastremska. Das war im ersten Satz noch einigermaßen ausgeglichen. Im zweiten hat Jastremska komplett auf die Bälle drauf gedonnert und super viele ins Ausgeschlagen. Das ging dann auch sehr schnell. Das war dann auch ein bisschen unangenehm, glaube ich, für Jastremska, wie schnell der zweite Satz wegging. Das haben wir schon ein paar Mal bei ihren größeren Matches gesehen, dass sie schon dazu neigt, sehr viele Fehler in solchen Matches dann zu machen. Aber da sah man dann eben auch die 5 Jahre Unterschied, die Souveränität, die Svitolina in solchen Situationen ausstrahlen kann. Und sie kann sehr zufrieden sein mit dem bisherigen Verlauf der US Open. Und jetzt kriegt sie eben das Match gegen Keys. Und Keys, das war eine interessante Partie gegen Cannon. Ersten Satz hat sie einfach komplett durchserviert, da war sie die Spielerin, die das über Surf dominieren konnte. Zweite war viel enger, musste sie sich zwischendrin behandeln lassen, war anscheinend wegen so einer Blutdruckgeschichte, wo sie sich unangenehm fühlte. Da hatte Kenin 8 Breakbälle, ist aber teilweise ein bisschen sehr viel Risiko bei den Breakbällen gegangen. Und am Ende hat Keys dann ihren genutzt und hat es mit 7-5 gewonnen. War eine gute Leistung von ihr, wenn man es über das ganze Match sieht. Aber es fiel der erste Satz auch. Und wenn sie so serviert gegen Svitolina, dann ist sie da sicherlich auch die Favoritin.
Aber Svitolina wird froh sein, dass sie nicht gegen Sofia Kenin spielen wird, weil die hat nämlich Svitolina in den letzten Wochen auch zweimal besiegt in Toronto und in Cincinnati hat zweimal Sofia Kenin das Ende von Elina Svitolina besiegelt. Und ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass Svitolina hier so souverän bis ins Achtelfinale durchzieht, weil seit Wimbledon, seit dem Halbfinale, hatte sie kein wirklich überragendes Ergebnis auf den amerikanischen Hartplätzen.
Sie hatte ja interessanterweise nach Wimbledon gesagt, Jahresziel ist jetzt die Teilnahme am Jahresendturnier, weil sie das ja verteidigt und sie hamstert sich jetzt auf jeden Fall langsam die Punkte zusammen, dass das realistisch wird, dass sie da teilnehmen können in Shenzhen.
Absolut. Sie hat die dritte Runde erreicht in Toronto, das Viertelfinale, dort hatte sie gegen Kenin verloren, Cincinnati Achtelfinale gegen Kenin verloren, San Jose gegen Maria Sakkari verloren und jetzt steht sie im Achtelfinale und das wirklich nach diesem souveränen Sieg gegen Dajana Jastremska. Madison Keys, wie gesagt, hat sich gegen Sofia Kenin durchgesetzt. Am Anfang des Tages hatten wir zwei interessante Ergebnisse. Karolina Pliskova gewann gegen Onstra Böhr mit 6-1, 4-6, 6-4, hat keine gute Leistung gezeigt. Das war nach der ersten Runde wieder eine schwierige Leistung für sie. Sie hat hinterher gesagt, Onstra Böhr geht wirklich auf alles drauf und sie spielt so flach und so mit so wenig Spin und ich hatte wirklich Probleme damit und bin nur froh, durchgekommen zu sein. Sie trifft jetzt auf Joe Konter, die hatte gegen Zhang Zhuai überhaupt keine Probleme, 6-2, 6-3 und hat nach den French Open und Wimbledon das dritte gute Grand-Slam-Turnier hintereinander. Auch das wird eine sehr interessante Geschichte werden.
Ja, da hat Pliskova ziemlich klar den Kopf vorne im Head-to-Head, aber Konter erinnert natürlich im Moment wieder ein bisschen an die French Open, an teilweise daran, wie sie dann eben auch in der Rasensaison gespielt hat, wo sie einfach wirklich kompromisslos ihr Tennis durchzieht, wo sie versucht, über Aufschlag und Return den Druck sehr hoch zu halten, in den Ball wechseln, dann schnell die Entscheidung zu finden. Das kann schon sehr gefährlich werden. Und sie kann auch nach Pliskova gefährlich werden hier in New York. Und Pliskova gegen Jabeur. Jabeur hat unter Umständen die größte Bandbreite an möglichen Leistungen, die sie innerhalb eines Matches abrufen kann. Hier würde ich sagen, war sie zwei Sätze lang die bessere Spielerin in den Sätzen 2 und 3, hatte aber natürlich wenig effizient ihre Chancen genutzt, am Ende 5 von 23 Breakbälle. Trotzdem, das war teilweise dominant, auch gegen den zweiten Aufschlag von Pliskova und dann wieder eben Fehler drin, die so nicht unbedingt zu erklären sind, aber das ist eben auch die Karriere von Jabeur, die im Jahr, würde ich sagen, 4 bis 6 Superturniere spielt, ansonsten häufig in der ersten Runde rausgeht, irgendwie nie so richtig ihren Rhythmus finden kann. Ansonsten wäre sie schon länger nur Top 20 Spielerin, aber das klappt irgendwie nicht so richtig. Und hier ist Pliskova dann wahrscheinlich einfach am Ende irgendwie mit Glück durchgekommen, kann sich kurz die Stirn abtupfen und sagen, jo, jetzt treffe ich auf eine, die mir wahrscheinlich mehr liegt in Form von Konter.
Ist Onstra Böhr so ein bisschen der weibliche Nicolas Basilashvili?
Oh, sie wird sich wünschen, dass sie so eine Karriere hinlegt. Also das ist doch schon ein sehr positiver Vergleich für sie.
Hätte sie gewonnen, wäre sie die erste Spielerin aus Nordafrika geworden, die in die Top 50 eingezogen wäre. Jetzt ist sie.
Also Afrika wahrscheinlich nicht. Es gibt genug Südafrikanerinnen, die das geschafft haben, aber Nordafrikanerin,
genau. Entschuldigung. Karolina Pliskova gegen Joe Konter auf jeden Fall das Achtelfinale und ich möchte mich im Moment noch nicht auf eine Favoritin festlegen, weil Konter hier wirklich sehr gut spielt und gerade gegen Gasparian und jetzt gegen Zhang Zhuai sehr gute Leistungen gezeigt hat. Das dritte Achtelfinale, was wir sehen werden, ist das zwischen Serena Williams und Petra Martic. Serena Williams gegen Karolina Muchova war auch so ein Spiel, was wir mit Spannung erwartet hatten, aber Serena Williams hat da sehr schnell die Luft rausgenommen aus diesem Spiel. Zu souverän war sie, zu druckvoll war sie gegen Muchova, die nicht ihr Spiel durchsetzen konnte, weil dieses First-Strike-Tennis, über das wir so häufig sprechen, von Serena Williams halt zugeschlagen hat. Entweder der Aufschlag war wirklich gut oder auch der Return war super und so hat sie am Ende eine sehr runde Leistung gebracht, um 6-3, 6-2 zu gewinnen. Und sie trifft auf Petra Martic, über die haben wir bei den French Open ganz viel gesprochen, weil sie dort das Viertelfinale erreicht hatte, besiegte hier die US Open-Spezialistin Anastasia Sevastova sehr klar mit 6-4, 6-3. Sevastova, die in den letzten 3 Jahren immer mindestens das Viertelfinale erreicht hat, ist hier in der dritten Runde ungewöhnlich früh ausgeschieden.
Ja, und ganz bitter für Sevastova, denn sie war vor den US Open knapp daran, endlich die Top 10 zu erreichen. Jetzt wird sie so viele Punkte verlieren, dass es ziemlich unrealistisch ist, dass sie das in absehbarer Zeit schafft, es sei denn, sie legt jetzt einen ganz besonders guten Herbst hin. Also das ist ein bisschen Pech gehabt. Sie hätte einen Sieg mehr in Cincinnati gebraucht oder den Turniersieg von Svetlana Kuznetsova. Hat nicht geklappt, so wird es unter Umständen nie was werden mit den Top 10 heute gegen Matic, die ja keinen so unähnlichen Stil hat. Im Endeffekt war sie die schwächere Spielerin. Und Matic entwickelt sich irgendwie zu einer Grand-Slam-Spezialistin, war ja am Anfang eine, die nie so richtig irgendwie bei den Grand-Slams, bis auf wenige Ausnahmen, überzeugen konnte. Und jetzt in den letzten, würde ich sagen, 2-3 Jahren immer wieder richtig gute Grand-Slam-Resultate dabei. Und wir können davon ausgehen, in der nächsten Runde Schluss gegen Serena Williams. Und was Serena Williams mit Muchova gemacht hat, das kann sie auch mit Matic machen, dass sie einfach komplett erdrückt und dass sie so weit von der Grundlinie wegdrückt, dass sie eben gar nicht ihre Vielfalt aufzeigen kann. Und da muss man sagen, dass Serena Williams das heute sehr gut gemacht hat gegen Muchova. Aber selbst wenn es so kommt, wird Matic natürlich sehr zufrieden sein.
Matic hat jetzt beim Turnier in Wimbledon das Achtelfinale erreicht. Roland Garros hat das Viertelfinale erreicht. Australian Open war es die dritte Runde. Letztes Jahr Australian Open war es das Achtelfinale. 2017 Wimbledon das Achtelfinale, nachdem sie sich durch die Quali gespielt hatte. Roland Garros 2017 war das Achtelfinale. Du hast es gesagt, sie entwickelt sich zu einer Grand-Slam-Spezialistin und sie mag anscheinend diese großen Bühnen. Und sie ist die klare Außenseiterin, das müssen wir natürlich sagen und da müssen wir auch gar nicht groß drum rumreden, weil Serena Williams hier bislang wirklich einen guten Eindruck hinterlässt, auch wenn der erste Satz gegen Katie McNally in der zweiten Runde nicht so doll war, aber seitdem hat sie wieder auf das Gaspedal getreten. Ash Barty hat sehr, sehr sicher gegen Maria Sakkari mit 7:5 und 6:3 gewonnen und trifft jetzt auf Qiang Wang. Die hat so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit heute gegen Fiona Ferro mit 7:6 und 6:3 gewonnen. Wang gegen Ferro, das war auch ein Duell, was nicht unbedingt jeder vorhergesagt hat, weil Angelique Kerber da zum Beispiel in der Ecke war, auch Kristina Mladenovic. Ferro hatte sich durchgesetzt und wie gesagt, da haben sich nicht ganz so viele Zuschauer für interessiert für das Match. Das wird Qiang Wang egal sein. Sie wird jetzt Ashleigh Barty in der vierten Runde herausfordern und Ash Barty hat vielleicht ihren besten Eindruck hinterlassen hier bei diesem Turnier bislang mit ihrem Sieg gegen Sakkari.
Ja, obwohl ich würde sagen, bisher war sie noch gar nicht überragend, aber das ist ja eigentlich positiv, dass sie da trotzdem durchkommt und dass sie es bis auf den ersten Satz gegen Diaz, das war eine ziemliche Katastrophe, den sie 1-6 verlor zum Auftakt des Turniers, seitdem das im Endeffekt ziemlich souverän macht, obwohl sie eben noch nicht ganz an das Leistungslevel zum Beispiel von dem French Open oder von Miami dran ist. Und wenn sie den Sprung machen kann, dann denke ich, hat sie auch eine ganz gute Chance zum Beispiel im Viertelfinale. Aber davor steht ja erstmal das Spiel gegen Wang. Die konnte den Sieg heute auch mal ganz gut gebrauchen, denn sie hat ja in den nächsten Wochen in China unglaublich viele Punkte zu verteidigen, hat ja dieses herausragende 2018. Und sie hat das heute gut gemacht. Ferro habe ich gar nicht so stark erwartet, muss ich sagen, in dem Match. Und sie hat eher einen Sandplatzspiel, ist eben eine, die eher über den Topspin kommt. Aber Wang hat so viel zurückbekommen, hat so gut gekontert, hat tief in den Schlägen drin gehabt. Sie wird Barty sicherlich auch fordern können, aber ich sehe hier Barty schon als ziemlich klare Favoritin.
Du hast den Herbst von Qiang Wang angesprochen, dann können wir auch nochmal gerade drüber sprechen. Letztes Jahr nach den US Open Hiroshima Halbfinale, dann Guangzhou gewonnen, dann Wuhan das Halbfinale erreicht, Peking das Halbfinale erreicht, Hongkong das Finale erreicht und Zhuhai das Endturnier für die Spielerinnen zwischen 29 nochmal das Finale erreicht. Da hat sie wirklich eine ganze Menge zu verteidigen. Junge, Junge, Junge.
Ja, also das wird ihr höchstwahrscheinlich nicht gelingen, aber die Punkte hier werden zumindest dabei helfen, nicht ganz so weit abzustürzen.
Sie werden es etwas abfedern. Qiang Wang gegen Ash Barty, Petra Martic gegen Serena Williams, Karolina Pliskova gegen Jo Konta und Madison Keys gegen Elina Svitolina. Das scheint ein wirklich sehr, sehr schönes Achtelfinale zu werden. Und jetzt schauen wir mal auf das Schedule für heute. Heute geht es los im AFS-Stadium um 18 Uhr. Caroline Wozniacki gegen Bianca Andreescu, danach Yeon Chung gegen Rafael Nadal, die Night Session Naomi Osaka gegen Coco Gauff und Andrei Rublev gegen Nick Kyrgios. Wenn Nick Kyrgios das gesehen hat, was Medvedev heute veranstaltet hat, wird er vielleicht denken, Mensch, da kann ich drüber. Dann könnten wir ein bitteres Spiel dann sehen morgen oder morgen Nacht. Auf dem Louis Armstrong Stadium wird es heute erst Taylor Townsend gegen Sorana Kirstea geben ab 17 Uhr und danach Julia Görges gegen Kiki Bertens und dann Alexander Zverev gegen Aljaž Bedene. Und auf dem Grand Slam wird Andrea Petkovic um 17 Uhr das Geschehen eröffnen gegen Elise Mertens. Alexander Zverev gegen Aljaž Bedene, das ist unsere nächste Gewinnspielfrage. Wie geht das Match aus? Und jeder darf nur einmal Alexander Zverev in 5 Sätzen sagen. Der Rest ist, wie gesagt, mehrfach Antworten sind nicht möglich. Wie geht das Match aus? Also Alexander Zverev in 3, in 4 oder Aljaž Bedene in 5, sagt uns das. Und ihr könnt mit etwas Glück die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins gewinnen. Aber Philipp, wir können sagen, gerade die Day-Session heute, die wird sehr, sehr lustig werden, glaube ich.
Ja, und der Ash, der legt ja durchaus auch vor mit Wozniacki gegen Andreescu. Schafft Andreescu das zu bestätigen, was sie hier im Sommer gezeigt hat, dass sie im Moment vermutlich die beste Hardcourt-Spielerin ist? Oder kann Wozniacki sich dagegen lehnen? Ist Chang fit genug, um Nadal zu fordern? Man könnte es ihm zutrauen, dann das Match, auf das alle schauen werden, gerade in Amerika zwischen Osaka und Goff, auf dem Ash später und dann Rublev gegen Kyrgios, was der Höhepunkt des Tages werden könnte. Aber eben, erstmal steht ja der Tag an und Townsend spielt wieder nach ihrem Supersieg. Görges gegen Bertens könnte Spaß werden. Zverev geht sicherlich als klarer Favorit ins Match, ohne dass ich jetzt einen direkten Tipp abgeben will. Also da wird einiges los sein.
Bevor wir uns verabschieden, noch eine kleine Zwischennachricht. Wir haben heute die Trennung einer Spielerin mit einem Trainer erlebt. Arina Sabalenka und Dmitri Tursunov gehen getrennte Wege. Die beiden haben eine sehr erfolgreiche Paarung miteinander gebildet und haben heute etwas überraschend die Trennung bekannt gegeben.
Ja, war so nicht abzusehen. Natürlich, man schaut sich die Resultate an und denkt, das passt irgendwie vielleicht nicht mehr so richtig zusammen, nachdem die beiden ja so ein bisschen zusammen die Shooting-Stars im letzten Herbst waren. Sabalenka, die die Leistung gebracht hat, Tursunov, der sie erklärt hat, der einfach perfekt Englisch spricht und ein sehr eloquenter Typ ist und das alles erklärt hat. Und jetzt am Anfang der Woche, nachdem sie gegen Viktoria Azarenka gewonnen hatte, hatte sie noch in der Pressekonferenz relativ ausführlich über die Zusammenarbeit der beiden gesprochen und sagte, ja, es gab in den letzten Monaten Probleme, aber wir haben uns eigentlich wieder zusammengerauft. Und wenn man sich dann die heutigen Nachrichten anguckt, dann klingt das auch eher so, als wenn Tursunov derjenige ist, der das hier beendet hat, aber der dann zeitgleich hier eben auf eine sehr schöne Art und Weise gedankt hat in einer Instagram-Nachricht und gesagt hat, dass sie ihm quasi dabei geholfen hat, so ein bisschen seine Berufung zu finden. Wir können also davon ausgehen, dass er im Tennis bleiben wird und dann wird es spannend, wer sich ihr annimmt. Sie ist immer noch ein riesiges Talent, gerade auf den Hardcourts. Mal schauen, wer da Lust hat, das Potenzial komplett auszuschöpfen.
Und auch Tursunov wird nicht lange arbeitslos bleiben. Ich glaube, das steht fest.
Ja, also da kann man von ausgehen, dass er jemanden finden wird, der ihn sehr gerne anheuern wird.
Dmitri Tursunov und Arina Sabalenka gehen getrennte Wege. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ich sage das jedes Mal. Es tut mir leid, wenn ich euch damit nerve, aber uns ist es wirklich wichtig, beziehungsweise wir können es wirklich ganz gut gebrauchen. Folgt uns auf Twitter @chipundcharge oder auf Facebook, facebook.com/chipundcharge, weil dort werden wir uns in 10 Stunden wiederlesen, wenn es dann mit dem neuen Tag in Flushing Meadows losgeht. Und wir haben eine ganze, ganze Menge vor uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert
täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.